Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Der 8. Mai 2025, ein Datum, das in die Geschichte eingeht. Kardinal Robert Francis Prevost aus Chicago wird zum Papst gewählt und nimmt den Namen Papst Leo XIV. An. Als erster Papst, der als extrem online beschrieben wird, schlägt Brücken zwischen Tradition und digitaler Gegenwart mit Dialogbereitschaft, Offenheit und einem tiefen Sinn für die Mission. Doch es ist nicht nur der Tag selbst, der Symbolkraft trägt. Am 8. Mai vor genau 130 Jahren wurde eine der prägendsten katholischen Stimmen des 20. Jahrhunderts geboren. Erzbischof Fulton John Sheen, Theologe, Medienpionier, Emmy-Preisträger und mutiger Verkünder des Glaubens inmitten einer oft lauten, orientierungslosen Welt. Mit spitzer Zunge und einem Herzen voller Überzeugung sprach Sheen von Dingen, die bleiben. Glaube, Wahrheit, Liebe und Opfer. Ein Thema, das damals wie heute zum Nachdenken anregt. In dieser Sendung wollen wir mit der heutigen Lesung aus der Autobiografie das Vermächtnis von Fulton John Sheen würdigen und zugleich den Blick öffnen für das Neue, das mit Papst Leo XIV. Anbricht. Zwei Männer getrennt durch ein Jahrhundert, aber verbunden durch ihre Berufung, ihre Herkunft aus Illinois und ihre leidenschaftliche Hinwendung zu Gott und den Menschen. Beide setzen sich intensiv für die Missionsarbeit ein. Sheen war 16 Jahre lang Nationaldirektor der Gesellschaft für Vermehrung des Glaubens, während Prevost mehr als ein Jahrzehnt in Peru verbrachte, später als Bischof von Chiclayo und Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika. Ja, und wer war Fulton John Sheen? Er ist geboren in El Paso am 8. Mai 1895 und in New York am 9. Dezember 1979 nach Hause gerufen. Erzbischof Fulton John Sheen war zu Lebzeiten das bekannteste Gesicht des US-amerikanischen Katholizismus und machte die einstmals viel geschmähten Katholiken gesellschaftsfähig. Von Papst Pius XII. Wurde er als Prophet seiner Zeit bezeichnet. Sheen entdeckte die Medien für die Glaubensverkündigung. Mit seinen Sendungen im Radio, später im Fernsehen, erreichte er wöchentlich 30 Millionen Zuschauer. Mit seiner mutmachenden Botschaft von Glaube, Hoffnung und Liebe gelang es ihm, nicht nur die einfachen, sondern auch die gebildeten Menschen anzusprechen. Seine Sendung »Das Leben ist lebenswert« lief 3 Jahre und erreichte die höchsten Zuschauerzahlen im US-Fernsehen der Nachkriegszeit. 2-mal wurde der ebenso gewinnende wie eindringliche Prediger mit dem Emmy Award ausgezeichnet. Liebe Hörfamilie, gleich hören Sie ausgewählte Gedanken Sheens zum Thema Mission und Missionare im ersten Teil. Ein Text, der auch heute noch überrascht, inspiriert und herausfordert. Viel Erbauung und geistlichen Gewinn.
Thank you.
Seit das Wort Fleisch geworden ist, ist die Evangelisierung untrennbar mit der professionellen Lehre verbunden. Nicht einmal die ewige Weisheit konnte innerhalb der theologischen Mitte der Trinität bleiben. Vielmehr wurde er ein Wanderprediger, ein Lehrer, der umherzog. Die Natur hat es so eingerichtet, dass bestimmte Dinge verderben, wenn sie unter sich bleiben. Fast alles im Universum wurde geschaffen, um verströmt zu werden. Gehorteter Reichtum macht seinen Eigentümer zu einem Geizhals. Um des Lernens willen macht Studenten stolz. Universitätsprofessoren vertrocknen, wenn sie ihr Wissen nicht jenen zur Verfügung stellen, die nicht an Schreibtischen sitzen. Der Logos, das Wort Gottes, wird, indem er das Kind auf seinen Schoß nahm, immer das Leitbild für den Auftrag des Unterrichtens sein, des Weitergebens, so wie Reichtum geteilt werden muss. Während meiner gesamten Laufbahn als Lehrender reiste ich beinahe jedes Wochenende nach New York, Boston und in andere Städte, um Konvertiten zu unterrichten und zu predigen. Die Evangelisierung sah anders aus. Ich baute auch mehrere Kirchen in Alabama. Während eines Sommers war ich mit einem Priester, der später Bischof wurde, Bischof Derrick, in einem Wohnwagen im Staat Alabama unterwegs und sprach an Straßenkreuzungen und auf freiem Feld zu jedem, der zuhören wollte. Ein beträchtliches Vermächtnis, das ich damals erhielt, wurde verwendet, um in Alabama die erste Entbindungsklinik für Schwarze in den USA zu bauen. Einmal erhielt ich einen Brief von einer schwarzen Frau, die mich in ihr Dorf einlud, wo ich auf den Stufen der Volksschule eine Missionspredigt hielt. Später wurde dort an der Hauptstraße eine Kirche gebaut. Das war in der Diözese von Bischof McGinnis, die den ganzen Staat Oklahoma umfasste. 1950 baten mich die Bischöfe der Vereinigten Staaten, das Amt des Nationaldirektors des päpstlichen Werkes der Glaubensverbreitung zu übernehmen. Das bedeutete, die schmale Tür eines Seminarraums auf die Welt hin zu öffnen. Es würde zu meinen Pflichten gehören, in den USA die römische Kongregation für die Verbreitung des Glaubens zu vertreten, die mit der Evangelisierung eines großen Teils der Welt beauftragt war. Es bedeutete, in jeder Diözese örtliche Büros zu unterhalten, die zur Unterstützung der Verbreitung des Glaubens in Afrika, Asien und vielen anderen Ländern Spenden sammeln sollten. Von jetzt an musste ich die Kontrahentes des Thomas von Aquin beiseite legen, die auf die Bekehrung der Muslime abzielte und den ganzen Erdkreis in den Blick nehmen und meine Anregungen auf alle Menschen richten. Es war tröstlich, einen universellen Auftrag zu haben und die Welt als meine Gemeinde betrachten zu können. Ich kann mir gut vorstellen, wie eingeschränkt sich unser Herr fühlte, als sein himmlischer Vater seine Aufgabe auf Israel beschränkte. Es war gekommen, ein Lösegeld für die Sünden aller Menschen der Welt zu sein, doch die allgemeine Verbreitung des Evangeliums überließ er seinen Aposteln. Als er von seiner Kreuzigung seiner Kleider beraubt wurde, wurde er zum allumfassenden Mensch. Zuvor trug er die Gewänder, die ihn als jemanden identifizierten, der aus einem Gebiet stammte, das so klein war wie der Landstrich zwischen New York und Wilmington. Erst als er nackt am Kreuz hing, wurde er für die Welt zum Menschen. Aus meiner Sicht leidet die Welt an zwei Arten von Hunger. Unsere westliche Welt mit ihrem Wohlstand leider unter geistigem Hunger. Die übrige Welt unter dem Hunger nach Brot. Der im Wohlstand lebende Teil der Welt war christlich. Wenn Sie auf einem Globus mit dem Finger den 30. Breitengrad entlang fahren und ihn über China leicht anheben, dann entdecken Sie, dass der überwiegende Teil des Reichtums, der Gesundheitsvorsorge, der Bildung und des wissenschaftlichen Fortschritts im Bereich über dem 30. Breitengrad angesiedelt ist. Ein großer Teil der Armut und Unwissenheit, jedoch unterhalb. Das Christentum findet sich oberhalb des 30. Breitengrades. Daher trägt er die Last, den Armen der Welt zu helfen. Außerdem sagte unser Herr, geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Das war nicht nur ein globaler, sondern auch ein persönlicher Auftrag, nämlich Seelen zu Christus zu führen. Ich übernahm dieses Amt im päpstlichen Werk der Glaubensverbreitung genau zu jener Zeit, als die Kirche begann, einen Konflikt zwischen göttlichem Heil und menschlicher Befreiung wahrzunehmen. Inzwischen der Arbeit für die persönliche Rettung der Menschen in einer Pfarrgemeinde oder in einer Ordensgemeinschaft und der Sorge um ihr soziales Wohlergehen. Gott beabsichtigte nie, individuelle und soziale Gerechtigkeit voneinander zu trennen, obwohl sie sehr häufig getrennt wurden. Vor allem in den 60er Jahren entwickelte die Jugend ein leidenschaftliches Interesse für soziale Gerechtigkeit auf manchen Gebieten. Allerdings ging es den jungen Menschen kaum um die persönliche Gerechtigkeit, das heißt in ihrer eigenen Beziehung zu ihren Eltern oder zu Gott. Die Ernennung zum Nationaldirektor eröffnete mir die Möglichkeit zu erkennen, dass das Heil im christlichen Sinn sowohl eine irdische als auch eine geschichtliche Dimension hat, dass die Bekehrung einer einzelnen Seele nicht getrennt vom Einsatz für die Menschenrechte gesehen werden darf, wie sie im Evangelium gefordert wird und wie sie für unseren Dienst von zentraler Bedeutung ist, dass das Gewinnen einer Seele und die Rettung einer Gesellschaft sowohl die nach innen gewölbte als auch die nach außen gewölbte Seite der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten ist, dass wir durch die Evangelisierung Menschen zu Gott führen sollen, darüber hinaus aber auch von der brüderlichen Liebe Zeugnis geben müssen, indem wir eine Sensibilität entwickeln für den Wunsch der Menschen nach Freiheit und Gerechtigkeit. Dass der Auftrag jedes Christen, dass Christus sowohl Gott als auch Mensch ist, auch darin besteht, nach oben gerichtet zu sein, indem er seine Augen zum Himmel erhebt, aber auch auf die Welt in seiner Sorge um die Art, wie er auf Erden lebt. Dass irdische Befreiung ein Bestandteil der Evangelisierung ist und dass sie als Schöpfung und Erlösung miteinander verbunden sind. Dass wenn wir die beiden trennen, die Gefahr besteht, entweder den Glauben zu politisieren und ihn mit dem Marxismus in Verbindung zu bringen, wie es in einem Teil der Welt bereits geschieht, oder aber einen Zwiespalt zwischen den beiden zu verursachen, indem wir zwar in der Kirche bleiben, jedoch nur wenig für das geistige Leben der Menschen tun, da wir den Auftrag Christi lediglich mit dem auf die Gesellschaft bezogenen Evangelium identifizieren. Wenn ich mit anderen Nationaldirektoren der Welt und mit den distinguierten Mitgliedern der Kongregation für die Verbreitung des Glaubens beim Jahrestreffen in Rom zusammensaß, erlebte ich, dass unser Geld nicht nur für den Bau von Kirchen und Missionszentren eingesetzt wurde, sondern auch für Krankenhäuser, Unterkünfte, Leprastationen, Kreditgenossenschaften, Hilfe für Rechtsberatungsgruppen für Arme bis hin zur Reaktion auf dieses Telegramm, das ich einmal aus Rom erhielt. Schicken Sie sofort 200.000 Dollar
für die verhungernden Kinder in Pakistan, die Sand essen. Hier konnte ich das Gleichgewicht zwischen dem Persönlichen und dem Gesellschaftlichen, zwischen der Vertikalen und der Horizontalen, zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen erkennen. Ich veröffentlichte jeweils zum Jahresende einen Bericht für die Diözesandirektoren, aus dem hervorging, wie jeder einzelne Cent verwendet worden war. Praktisch ohne Mehraufwand, da unsere Missionare ihr Leben für das Evangelium und für die Armen hingaben. Mein Nachfolger, Bischof Edward Kiyomira, hat diese Veröffentlichung weitergeführt und so ausgeweitet, dass sie zu einem unwiderstehlichen Appell an alle Menschen wurde, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten als Einheit zu sehen. Hier sollte ich auf meine erste Begegnung mit meinem Nachfolger zu sprechen kommen. Das päpstliche Werk der Glaubensverbreitung hielt eine Nationalversammlung in St. Louis ab, zu dem die Direktoren geladen waren. Eines Abends beschlossen mehrere Diözesandirektoren und ich, nach einer Versammlung in der Kathedrale von St. Louis, den Herrn im Altarsakrament zu besuchen. Allerdings standen wir vor verschlossener Tür. Vor der Kathedrale traf ich einen jungen Priester, der sagte, ich werde die Kathedrale für Sie öffnen. Er schaltete alle Lichter ein und war sehr zuvorkommend und freundlich. Anschließend schrieb ich an seinen Erzbischof und fragte, ob er erlauben würde, dass der damalige Monsignore O'Meara zum stellvertretenden Nationaldirektor des päpstlichen Werkes der Glaubensverbreitung ernannt würde. Und so bereitet die Vorsehung den Weg für die gedeihliche Fortsetzung der Verbreitung des Glaubens durch ein scheinbar zufälliges Zusammentreffen mit einem Priester vor der verschlossenen Tür der Kathedrale von St. Louis. Die göttliche Vorsehung öffnete tatsächlich die Tür für ein beträchtliches Anwachsen der Hilfeleistung für die weltweite Missionsstationen. Wie ich bereits erwähnt habe, wurde ich nicht von den Bischöfen der Vereinigten Staaten, sondern von einem Fernsehsender gebeten, eine wöchentliche Sendung zu übernehmen, für die ich pro Abend $26.000 erhielt. Dieser Betrag ermöglichte es, zusammen mit den Spenden, die das Büro aufgrund der Fernsehsendung erhielt, im Laufe eines Jahres einige Millionen Dollar an die Armen der Welt weiterzugeben. Zusätzlich rief einer Kolumne in den katholischen Zeitungen der USA mit dem Titel »Gott liebt dich« die katholische Laien auf, ein Opfer für die Verbreitung des Glaubens zu bringen. Die Reaktion der Gläubigen übertraf unsere kühnsten Erwartungen. Viele verzichteten auf ihre Ferien oder machten Abstriche bei Ernährung oder Kleidung und trugen so zum allgemeinen Fonds des päpstlichen Werkes der Glaubensverbreitung bei. Ich hatte kein Recht, über die auf diese Weise erhaltenen Gelder zu verfügen, obwohl der Druck von außen manchmal hoch war, es doch zu tun, aber mein Auftrag vom Heiligen Vater lautete, Almosen zu sammeln und sie an die Hauptverwaltung der Kongregation für die Verbreitung des Glaubens nach Rom zu senden, wo die Verteilung dem Bedarf entsprechend vorgenommen wurde. Ein anderer Faktor, der sich als sehr bedeutend für den wachsenden Opfergeist erwies, war das gemeinsame Gebet des Personals im Amt der Nationalen Kongregation. Jeden Tag um 14.45 Uhr wurde der Rosenkranz von allen zusammen gebetet. Später nutzten wir 15 Minuten einen geistlichen Impuls zu einzelnen Bibelstellen zu geben und während meiner 15-jährigen Tätigkeit dort gingen wir mit diesen Meditationen praktisch durch die ganze Bibel. Nicht vergessen werden sollte die Hingabe des Personals. Diese Menschen mussten wegen des unglaublichen Aufkommens an Post, die täglich unser Büro als Reaktion auf die Fernsehsendungen erreichte, besonders schwer arbeiten. Aufzeichnungen belegen, dass täglich zwischen 18.000 und 25.000 Briefe eingingen. Jene, die Briefe öffneten und typisierten, buchführten, Sekretariatsarbeit erledigten und die Post beantworteten. Bekanntlich zog König David in die Schlacht und musste feststellen, dass mehrere hundert Männer zu krank waren, um nach dem Sieg nach Ziklag mitziehen zu können. Die Sieger setzten sich nach der Schlacht nieder und verteilten die Beute. David aber wendete ein: Nein, der Anteil derer, die mitzogen in den Kampf, soll genauso groß sein wie der Anteil derer, die beim Tross geblieben sind. Die guten und treuen Freunde in unserem Büro gelten deshalb ebenso als Mitwirkende an den himmlischen Siegen wie jene, die ihre Heimat verlassen haben, um in der Fremde den Auftrag der Evangelisierung zu erfüllen, und wie jene, die jede Woche für die Mission Opfer brachten. Wie der Heilige Vater Bischöfe aus der ganzen Welt als Besucher empfängt, so hat der Nationaldirektor das Privileg, täglich Missionare an einem Tisch zum Essen empfangen zu dürfen. Es verging kaum ein Tag, ohne dass wir die Geschichte dieser Verkündigung des Evangeliums hörten, die mein Leben und mein Amt und mein Schreiben inspiriert haben, denn ich verwendete viele von ihren Geschichten in meiner Kolumne »Gott liebt dich«. Gedanken zum Thema Mission und Missionare. Niedergeschrieben in der Autobiografie mit dem Titel Unerschütterlich im Glauben von Fulton John Sheen. Dazu erzählen, was ich für das päpstliche Werk der Glaubensverbreitung alles unternommen habe, möchte ich lieber einige Ihrer Geschichten oder auch meine eigenen Erfahrungen von Besuchen in Missionsländern wiedergeben. Neuguinea. Ich erinnere mich an Pater Segwart, einen holländischen Missionar, der bei den Kannibalen in Neuguinea arbeitete. Ich fragte ihn, wie er überhaupt in ein Lager der Kannibalen Zugang gefunden hatte. Dafür, so seine Antwort, hat die Vorsehung gesorgt. Ich war in den Wäldern unterwegs und an dem Tag, als ich sie entdeckte, erkrankte ich an Diphtherie. Ich war bereit zu sterben und legte mich auf einem gefällten Baumstamm hin, wo sie mich entdeckten. Ich war zu krank, um zu essen, und so standen sie wochenlang nur neugierig um mich herum. Als es mir wieder gut ging, waren wir Freunde. Die Kannibalen lebten in der Nähe des Meeres. Die Frauen fischten, die Männer kämpften. Jeder, der aus einem benachbarten Stamm kam, wurde als Fremdling aus einer anderen Welt betrachtet. Deshalb hatten sie das Recht, ihn zu töten und sogar manchmal sein Blut zu trinken, um sich seine Stärke einzuverleihen. Er kam in mein Büro und bat mich, ihm 300 Äxte mitzugeben. die nach seinem Empfinden dazu beitragen könnten, diesen Stamm zu zivilisieren. Der Grund, weshalb er die Äxte brauchte, war, dass sie ihre Häuser wegen der Flut auf den Bäumen bauen mussten. Sie hatten keinen Stahl, mit dem sie Äste abhacken konnten, sondern nur große Fischgräten. Er hatte ihnen versprochen, dass er bei seiner Rückkehr jedem eine Axt mitbringen würde, vorausgesetzt, dass sie niemanden mehr umbrachten. Jeder Kannibale nahm die Axt und setzte sich auf einen Baumstamm mit der Axt zwischen den Zähnen, um nachdrücklich sein Eigentumsrecht sowie seinen Dank zum Ausdruck zu bringen. Nach einiger Zeit wurde die Axt von Peter Zegwart gestohlen. Stehlen kam bei diesem Volk eigentlich nur ganz selten vor. An dem Tag, als die Axt gestohlen wurde, flog ein Missionsflugzeug über das Lager, um zu sehen, ob er noch am Leben war. Zufällig brachten am selben Tag, als das Flugzeug am Himmel auftauchte, unter den Kannibalen die Pocken aus. Da sie ein tiefes Gespür für ausgleichende Gerechtigkeit haben, sagten sie, diese Flecken auf unseren Gesichtern sind von dem Geist dort oben gekommen, weil wir die Axt von Peter Zegwart gestohlen haben. Auf eine unbeholfene Art anerkannten sie damit die göttliche Gerechtigkeit. Sie gaben die Axt zurück und als Entschädigung überließen sie ihm einen ihrer Jungen, den Peter Zegwart später nach Australien sandte, wo er studierte, um Priester zu werden. Dieser Junge wurde dann einer der ersten Kannibalenpriester unserer Zeit. Borneo. Bischof Anthony Galvin aus Borneo kam zu Besuch. Seine Leute wohnten fast ausschließlich in einem Einzimmerhaus auf einem Stockwerk ohne Wände oder einer Trennungslinie zwischen den Familien. Diese primitive Bauweise reihte sich aneinander durch die Bäume, manchmal einen ganzen Block lang. So wie es zwischen den Familien keine Trennwände gab, die territoriale Gebote ausgedrückt hätten, so gab es auch am Fluss, wo jede Familie fischen durfte, keine derartige Zeichen, doch niemand verletzte je das Fischfanggebiet einer anderen Gruppe. Als Bischof Galvin seinem Volk einmal Unterricht in den 10 Geboten gab, fragten sie ihn im Zusammenhang mit dem 7. Gebot, was bedeutet stehlen? Er sagte, wenn ich diesen Kürbis an mich nehme und ihn in meine Hütte bringen würde, wäre das Stehlen. Diese primitiven, ungebildeten, unkultivierten Menschen fragten, gibt es tatsächlich irgendjemanden auf der Welt, der stiehlt? Und wir bezeichnen diese Menschen als primitiv? Kenia. Ich reiste nach Kenia in Ostafrika, um Pater Josef Hulian zu weihen, einen St. Patrick-Missionar aus Irland, der soeben zum Bischof der neu gegründeten Diözese Eldorer berufen worden war. Am Morgen nach der Weihe hat der Bischof mich mit ihm in den Bus zu fahren, um einen Eindruck von seinem Missionsgebiet zu bekommen und seine Leute kennenzulernen. Als wir uns einem Ort näherten, sagte er, wir kommen jetzt in eine Gegend, in der alle Leute nackt sind. Allerdings war ich bisher nicht dazu in der Lage, bei ihnen durchzukommen oder Gehör zu finden. Wir werden sehen, ob es einen Unterschied macht, wenn ich nun Bischof bin. Als wir im Auto bei diesen Leuten eintrafen, kam der Häuptling angerannt, um den Bischof zu begrüßen. Er trug nichts als einen mächtigen Federschmuck auf dem Kopf. Sie unterhielten sich sehr herzlich in der Stammsprache des Häuptlings, der dem Bischof erklärte, dass er bei seiner Weihe anwesend gewesen und sehr glücklich darüber sei, dass er nun zu seinen Leuten gekommen sei. Der Bischof sagte, wenn ich $600 hätte, würde ich morgen beginnen, hier ein Krankenhaus zu bauen. Die 600 Dollar wurden ihm zugesichert und nun wird der christliche Glaube unter diesen Menschen verbreitet. Uganda. Eines Abends kam ich in einem kleinen Missionszentrum an, in dem die Priester sich für eine oder zwei Wochen erholen konnten, nachdem sie lange Zeit in einem Missionsgebiet tätig gewesen waren. Es war ein einstöckiges Haus mit vier Zimmern. In der besagten Nacht kamen und gingen so viele Missionare, dass ich in der Nähe der Haustür auf dem Boden schlief. Ungefähr um 4 Uhr wurde ich durch einen der Priester geweckt, der aufbrach. Er trug einen großen Sack auf dem Rücken. »Pater, wohin gehen Sie?« fragte ich ihn. »Ich weiß es nicht«, antwortete er. »Wann kommen Sie zurück?« »In ungefähr 6 Monaten.« Er war dabei, eine neue Missionsstation zu gründen. Neuguinea. Beim Besuch einer sehr einfachen Missionsstation fragte ich den Missionar, wie er diese Leute überhaupt gefunden und auf welche Weise er Kontakt mit ihnen aufgenommen hatte. Er antwortete, dass er von ihrer Existenz irgendwo in der Wildnis erfahren und sie schließlich eines Tages entdeckt habe, als sie gerade einen Kriegstanz tanzten. Sie bemerkten, wie er sich zwischen den Sträuchern am Rande ihres Lagers bewegte und begannen, Speere auf ihn zu werfen. Er nahm einen Spiegel aus seiner Tasche und reflektierte damit die Sonnenstrahlen in Richtung der Krieger. Sie waren so verwirrt von den reflektierten Sonnenstrahlen, die ihre Augen trafen und die ihnen wie ein Lichtgewehr vorkamen, dass sie aufhörten, ihn zu verfolgen und ihn herauskommen ließen. Schließlich wurde er ihr Freund. Liebe Hörfamilie, Sie hörten einen Auszug aus der Autobiografie Unerschütterlich im Glauben von Erzbischof Fulton John Sheen. Gedanken zum Thema Mission und Missionare im ersten Teil. Gesprochen mit der Hoffnung, dass Sie in Ihnen ein hörendes Herz finden durften. Fulton John Sheen, ein Prophet seiner Zeit, der im Gewand eines Fernsehstars mehr als nur Unterhaltung bot. Geistliche Tiefe, intellektuelle Klarheit und eine unerschrockene Liebe zur Wahrheit. Am 8. Mai, 130 Jahre nach der Geburt von Fulton John Sheen, beginnt mit Papst Leo dem 14. ein neues Kapitel. Auch er stammt aus Illinois, auch er ist ein missionarischer Kommunikator seiner Zeit. Beide stehen sinnbildlich dafür, wie der Glaube Räume schaffen kann. Im Wohnzimmer wie im digitalen Netz, in der Liturgie wie im Dialog mit der Welt. Liebe Hörfamilie, danke für Ihr Dabeisein, für Ihre Gebete und auch Ihr Opfer. Lassen Sie sich auch weiterhin von mutigen Stimmen des Glaubens inspirieren. Und so verabschiede ich mich. Bei Ihnen allen am Mikrofon ist Andrea Marti gsi. Grüezi Gott! Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.